Unsere Antwort auf die Gnade Gottes soll Hingabe sein. Und so spricht der Römerbrief, Kapitel 6, Abvers 12. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierde des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade seid. Also die große Frage ist, was herrscht in mir? Wenn die Sünde in mir herrscht und damit letztlich auch diese Begierde der verschiedensten Wünsche, aber letztlich ist es nie, was zur Gemeinschaft führt. Es ist immer ein begieriges Haben wollen. Und wir sollen uns selber nicht zur Verfügung stellen als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, dass wir wieder Unrecht schaffen und wieder Unheil vermehren, sondern gebt euch selbst Gott hin. Und wir dürfen uns Gott hingeben, weil ich weiß, dass er mich vor allem geliebt hat, weil er das Heil für mich will, weil er für mich einen wunderbaren Ratschluss hat, die Lösung von Problemen. Gott hin als solche, die lebendig geworden sind, die jetzt lebendig, bewusster leben, nämlich die wissen, wir leben aus der Gnade. Und dadurch sind wir dankbar, sind wir voll Freude, voll Liebe, voll Hingabe. Schaut, und das ist jetzt diese Frage, wie verstehen wir uns selber? Wie erleben wir uns selber? Und der 1. Korintherbrief, Kapitel 6, 19 sagt, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, dass ihr nicht mehr euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Also auch unsere Leiblichkeit, und das ist ein ganz alltägliches, unser Leben, ein Tempel des Heiligen Geistes. Also wir sind solche, wo der Geist Gottes in uns wohnt und er leitet uns und er ist das Kostbarste, das Wichtigste. Der Geist Gottes in mir ist das Wichtige. Also ich verstehe mich nicht von meiner Ichhaftigkeit, sondern diese Würde, dass ich sein darf, auch in meiner Leiblichkeit, ein Tempel, wo der Geist wohnt. Und der Geist soll mich auch führen und leiten. Und das war nur möglich, weil wir teuer erkauft worden sind. Das Erkauftwerden geschah, indem Jesus sein Leben hingegeben hat. Und letztlich hat er alle Schuld und Sünde so auf sich genommen und überwunden durch seine Hingabe, seine Liebe, dass sie entkräftet worden ist. Und so ist unser großer Auftrag, dass wir Gott in unserem Leib verherrlichen und in unserem Geist. Und zwar weil es ihm gehört. Also ich gehöre nicht mehr mir selber. Ich gehöre ihm, der für mich die Erlösung vollbringt, der mich errettet hat, mich freigemacht hat, der mir den Weg geöffnet hat zum Reich Gottes, sodass ich Gemeinschaft mit Gott haben darf. Und zwar jetzt schon im Glauben, jetzt schon in dieser inneren Gewissheit. Ich bin von Gott angenommen, geliebt, bewahrt. Das ist eine ganz wichtige Einstellung. Also die Frage ist, wie verstehe ich mich selber? Wie identifiziere ich mich selber? So erlebe ich mich, wie ich mich identifiziere. Und wenn ich mich jetzt so identifiziere, dass ich ein Tempel des Heiligen Geistes bin, dass ich für Gott lebe, ihm gehöre, dann bin ich in einer ganz anderen Würde und dem Wissen, er hat das alles in mir gemacht. Und wenn wir dessen bewusst sind, dann sind wir Verwalter von dem, was wir empfangen haben. So wie 1. Petrus Kapitel 4, 2 sagt. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Ein Haushalter soll das Haus so verwalten, dass alles in Ordnung bleibt, dass alles in richtigen Diensten steht, aber er lebt es für den, dem das Haus gehört. Und das gehört Gott. Und so haben wir heute auch als Zentrum Römerbrief Kapitel 12 die ersten zwei Verse. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen, also Verhalten, verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Hier haben wir das gut zusammengefasst. Wir geben uns hin, weil wir diese Barmherzigkeit Gottes erfahren haben. Und zwar in unserer Leiblichkeit, das heißt, unserem konkreten Menschsein geben wir uns Gott hin. Und zwar als heiliges, lebendiges und wohlgefälliges Opfer. Also es ist Gott heilig, ihm gehörig, ihm wohlgefällig. Und so sind wir priesterlich, haben wir diesen Gottesdienst. Wir dienen Gott. Und dadurch passen wir uns nicht der Weltlauf an. In der Welt ist eben so wie du mir, so ich dir. Also es ist immer eine Vergeltung, immer ein Zurückgeben. Und leider ist das immer wieder im bösen Sinn. Aber wie soll es bei uns sein? Wir sollen unser Wesen verwandeln, uns erneuern lassen in unserem Sinn, unserer Gesinnung. Erneuern. Das heißt, wir verstehen uns solche, die Gott gehören, weil Gott mich liebt, weil Gott mich angenommen hat, weil ich von ihm erkannt bin. Verstehe ich mich jetzt? Und so kann ich prüfen, was der Wille Gottes ist. Ich erkenne dann das Wille. Und der Wille Gottes, wie ist dieser? Der Wille Gottes ist gut. Er ist wohlgefällig. Er ist vollkommen. Und schaut, das alles dürfen wir anstreben. Was gut ist, wohlgefällig, vollkommen ist, dem dienen wir. Bei all dem also geht es immer darum, dass wir uns vertrauensvoll Gott hingeben, weil ich weiß, er hat mich zuerst geliebt, er hat mich erwählt, er hat mich errettet, er hat einen wunderbaren Plan mit uns vor, zu unserem Besten. So wie Römer Kapitel 6, 13 sagt: Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Gerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als lebendig gewordene aus den Toten und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Wir dienen der Gerechtigkeit Gottes. Und das ist eine gute Sache, der wir da dienen. Schaut, und es ist wirklich so, wenn der Mensch aus Vergeltung Rache übt, macht er nichts Gutes, sondern immer Böses. Und Vers 19 sagt er dann ausführlicher: Ich muss nämlich menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Ungerechtigkeit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, zur Gesetzlosigkeit, das war vor der Bekehrung, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Also es geht um die Heiligung in unserem Leben. Ich will mich heiligen lassen und ich will mit beitragen, dass ich geheiligt werde. Und geheiligt heißt gefestigt in Christus, in der Beziehung zu ihm. Und letztlich ist das das Baumaterial für den Tempel Gottes. Wir sollen wieder so werden in unserer Leiblichkeit, unserer Hingabe an Gott, dass wir Glieder an seinem Leib sind, und dieser sein Leib ist der Tempel Gottes, wo Christus das Haupt ist und wir die Glieder sind. Und schon im Alten Testament haben sie das verstanden, als sie den Tempel bauten zur Zeit des Salomo in 1. Chronik, Kapitel 29, 14. Denn was bin ich und was ist mein Volk, dass wir Kraft haben sollten, in solcher Weise freiwillig zu geben? Denn von dir kommt alles. Aus deiner eigenen Hand haben wir dir gegeben. Also sie haben letztlich erkannt, was wir jetzt für diesen Bau des Tempels gegeben haben, ist ja das, was wir von Gott schon empfangen haben vorher. Wir geben ihm wieder, was wir schon empfangen haben. Das ist die Hingabe. Und im Neuen Testament spricht das Petrus an, im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Abvers 4. Der nun zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Wie bildet also im Neuen Testament der Herr seine Gemeinde? Wir werden Bausteine, also die auferbaut werden zu einem geistlichen Haus. Aber Jesus Christus ist der lebendige Eckstein. Und wir sind auch solche lebendige Steine, die da eben dieses Haus Gottes machen. Was macht das Haus Gottes aus? Dass die Gegenwart Gottes da ist, dass der Geist Gottes da ist und wirkt. Das ist das Um und Auf. Und darum auch im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 10, prüft euch selbst, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt keine Gemeinschaft mit unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Also im Licht Gottes wird offenbar, wie wir wirklich gesinnt sind, wie wir eingestellt sind? Sind wir solche, die den Tempel des Heiligen Geistes darstellen? Und so soll also unser Sinn immer erneuert werden, weil diese Gesinnung, die verändert sich nicht automatisch, sondern das ist ein Werdegang, das nennt man Bekehrung. Ich kehre mich um in Richtung auf Gott hin, wenn ich unterwegs bin in dieser Hinkehr zu Gott, ist es richtig. Aber diese Bekehrung ist nicht in einem Augenblick vollendet. Das setzt sich in unserem ganzen Leben fort. Und so hören wir in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 13. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Also unsere ganze Ausrichtung ist diese Hoffnung auf die Gnade Gottes. Und zwar, die wird offenbar, wenn Jesus wiederkommt. Da wird es offenbar, wir werden ihm ähnlich sein, wir werden in einem Augenblick verwandelt werden, umgestaltet und zu ihm gehörig sein. Als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Also wir richten uns aus, wie Jesus Christus war, so will auch ich sein. Wie er auf Erden wandelte, so will ich auch. Er war voll Güte, Sanftmut und Demut. Er hat immer den Willen des Vaters vollbracht, in guten und schlechten Tagen. Das ist unser Vorbild. So soll unser Wandel sein, heilig, wie der Wandel Jesu war. Oder 1. Johannes, Brief, Kapitel 2, Vers 15. Habt nicht lieb die Welt und was in der Welt ist, denn wenn jemand die Welt liebt, so hat er die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust, der Hochmut des Lebens, also die Überheblichkeit, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und das führt nicht zum Heil. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Den Willen Gottes tun, bewahrt uns, dass wir bleiben. Also, und Jesus selber hat ja eigentlich gesagt, ich komme deinen Willen zu tun. Das ist das Um und Auf. Und das sollte auch für uns sein. Am Beginn eines Tages, ich will deinen Willen Gott tun, oh Gott. Und das ist das Wertvollste, Kostbarste meines Lebens. Das ist diese Erneuerung. Und das sehen wir auch im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 20. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es der Wahrheit in Christus ist. Dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Also der Mensch verdirbt sich selber in seiner Sündhaftigkeit. Dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Der neue Mensch, wie Gott ihn schafft, ist durch die Sünde verdorben worden. Und wir sind jetzt daran, wieder erneuert zu werden in Richtung dieses ursprünglichen neuen Menschen in Christus, nämlich der eben im Geist der Gesinnung des Christus erneuert wird. Und so sind wir solche, die in der Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes leben. Und so sind wir wieder der neue Mensch in Christus. Und es geht immer da um dieses Vollkommenwerden, nicht nur ein bisschen, ganz. Das sagt auch der Psalm 19 so schön, Vers 8. Das Gesetz des Herrn, nämlich das ist das Wort Gottes, ist vollkommen, es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn, das ist wieder das Wort Gottes, Zeugnis, es gibt von Zeugnis von Gott, ist zuverlässig, es macht den Unwissenden weise. Die Befehle des Herrn, das ist wieder das Wort Gottes, ist ein Befehl. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Da werden wir sehend, das Gebot des Herrn. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold oder Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Und dein Knecht wird durch sie belehrt, und wer sie befolgt, empfängt reichlich Lohn. Das ist es, was wir also anstreben. Wir wollen uns vom Wort Gottes immer wieder her orientieren, heiligen, reinigen. Paulus hat das in anderen Worten einmal gesagt, wir sollen im Wasserbad des Wortes eben geheiligt werden. Und letztlich geht es darum, dass wir so den Willen Gottes tun, wie Epheser Kapitel 5, 15 sagt. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Also wir suchen ja den Willen des Herrn. Nicht unseren Willen, sondern den Willen des Herrn. Und es ist erstaunlich, wenn wir den Willen des Herrn tun, werden wir dabei auch froh und glücklich, haben wir Frieden und sind in Zuversicht. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Also immer vom Geist her uns leiten lassen. Wenn der Mensch sich vom Fleisch leiten lässt, dann fehlt letztlich die Führungsinstanz. Und das ist wie ein Geisterfahrer. Also wir sollen uns vom Geist leiten lassen. Redet zueinander in Psalmen, Lobgesängen und geistigen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Da haben wir ein paar solche Grundprinzipien. Miteinander reden wir das, was die Psalmen besingen, nämlich die Taten Gottes. Also reden wir nicht ständig über Negatives, über Unzufriedenheiten, über Kritik, sondern woran wir uns erfreuen. Wenn du arbeitest, das war eigentlich in meiner Jugendzeit üblich, junge Menschen haben während der Arbeit manche gesungen, manche gepfiffen, das war die Verfasstheit. Aber da sieht man, die sind gut drauf. Und im Herzen sollen wir alle Zeit Gott loben. Und wenn wir das tun, ist unser Gemüt äußerst gesund. Weil da sind wir voll Dank. Voll Freude. Also singt in eurem Herzen. Und wenn wir nicht mehr singen, da stimmt was nicht. Das ist nicht gesund. Die große Gefahr ist dann, dann beginnt eben unsere Unzufriedenheit, unsere Sorgen und wir werden von dem bestimmt. Nein, wir sind Singende im Herzen. Aber das nächste ist, wir sagen allezeit Gott dem Vater Dank. weil wir mit Gott verbunden leben und für Gott leben, aber Gott gegenüber sind wir allezeit voll Dank. Sagen wir immer Dank für alles. Und dann werden wir auch in unserer ganzen Gesinnung gut sein. Weil Sonntag hat die Bitterkeit keinen Platz. Die Unzufriedenheit keinen Platz. Ich sage allezeit Dank. Und zwar im Namen Jesu Christi, in dem Namen des Herrn. Und das Letzte, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Wir ordnen uns unter, weil wir vor Gott Ehrfurcht haben und den Willen Gottes tun wollen. Und dadurch werden wir gemeinschaftsfähig. Eine Gemeinde wird nicht gemeinschaftsfähig, wenn sie nicht in der Furcht Gottes sich unterordnen. Wenn jeder nur seine Meinung und seine Ziele hat. Das ist also die richtige Auffassung.
Dann steht einander.
Eben einander. Und erinnern uns, Jesus hat so gelebt. Im Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 5, darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Das war das Lebensprogramm von Jesus. Ich komme, den Willen des Vaters zu tun. Und meine Lieben, das soll bei uns auch so sein. Ich komme, um den Willen des Vaters zu tun. Das ist das Um und Auf. Und dadurch bekommen wir Frieden, wir sind nicht ständig so hin und her gerissen von vielen Dingen. Da entsteht diese innere Ausgeglichenheit. Und sagen wir nochmals in 1. Petrus Kapitel 1, 22, da ihr eure Seele im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Da haben wir wieder diese richtige Haltung. Die Seele ist in den Gehorsam gekommen gegenüber der Wahrheit. Und wir lassen uns vom Geist Gottes leiten, vom Heiligen Geist. Und zwar in Bruderliebe. Das zeigt sich jetzt das. Und es war mit reinem Herzen, da sind keine Hintergedanken. Und ich erinnere mich, ich bin wiedergeboren. Ich bin ja eine neue Schöpfung in Christus geworden. Und zwar durch das lebendige Wort Gottes, nämlich das Evangelium. Oder so wollen wir es abschließend sehen, nochmals, wie der Herr so aus uns, den Gliedern, seine Gemeinde bildet, in 1. Petrus Kapitel 2, Abvers 1. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen, also sündhafte Haltungen. Seid als neugeborene Kinder begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, nämlich das Wort Gottes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Wir wachsen heran im Wort Gottes, indem wir uns erneuern. Und dann setzt er fort in Vers 4, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen und als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Nämlich, das ist Jesus Christus, der Eckstein, an ihn glauben, nicht zu schanden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, verachtet haben, gerade dieser ist zum Eckstein geworden, ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses, weil sie sich weigern, dem Wort Gottes zu glauben. Wir dürfen dem Wort Gottes glauben. Es ist zuverlässig. Nehmen Sie Anstoß, wozu Sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und das ist die Gemeinde, einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Und in dieser Gnade wollen wir bleiben, in unserer Hingabe an den Herrn. Amen.